Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag.
Ich will auf dieser Bühne zur Weihnachtszeit ein verdammtes Krippenspiel sehen.
Die Schauspielerin Sophie Reuss will ein Krippenspiel sehen und die Bühne, die sie meint und auf der sie steht, ist die Volksbühne Berlin. Wenn dort ein Krippenspiel angekündigt wird, darf man gespannt sein. Wir berichten gleich. Außerdem über die Inaugurationen, die große Saisoneröffnung an der Mailänder Scala mit Dmitri Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk und über eine Ausstellung zur Quantenphysik in München. Der kroatisch-bosnische Schriftsteller Miljenko Jergovic bekommt den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung für seine Erzählung im Band Das verrückte Herz, Sarajevo Marlboro Remastered. Das ist ein Band, der anschließt an die Sammlung Sarajevo Marlboro von 1994, mit der Miljenko Jergovic auch international bekannt wurde, mit Geschichten aus dem belagerten Sarajevo, aus dem er selbst 1992 geflohen war. Die meisten seiner Werke, so eben auch das aktuell erschienene, hat Brigitte Döbert aus dem Kroatischen ins Deutsche übersetzt. Ich habe sie gefragt, was die Texte von Miljenko Jergovic für sie so interessant macht.
Diese unglaubliche Varianz, die er hat. Inzwischen hat er so ein bisschen einen bestimmten Stil auch dann doch ausgeprägt. Aber ich habe mehrere Bücher von ihm übersetzt und habe immer gedacht, das ist wie wenn ich einen neuen Autor übersetze. Er hat sich immer wieder quasi neu erfunden. Und das ist vielleicht auch mit dem Sarajevo Marlboro und Das verrückte Herz, Sarajevo Marlboro Remastered. Das sind zwei völlig unterschiedliche Bücher, obwohl sie aufeinander Bezug nehmen und obwohl sie also auch formal exakt gleich aufgebaut sind. Aber das eine ist, hat er halt 94 geschrieben und das ist ein derart verdichtetes Buch. Das ist Wahnsinn. Also das ist so auf den Punkt gebracht, diese einzelnen Geschichten. Das können, glaube ich, nicht viele, die Erzählung so auf das Wesentliche zu reduzieren.
Das sind tragische Erzählungen. Es ist Krieg. Miljenko Jergovic beschreibt das auch alles, aber er beschreibt es vor allen Dingen über die alltäglichen Dinge. Unscheinbare Details nennt das die Jury. Was erreicht er durch diesen Blick ins Alltägliche?
Ich glaube, die Geschichten sind deswegen so eindringlich, weil sie eben so fast beiläufig daherkommen. Ich meine, der Alltag von Menschen, die in einer belagerten Stadt leben, ist monströs. Da passieren Dinge, von denen will man sich nicht vorstellen, dass man die erleben muss. Und das dann aber in so einer nicht moralisierenden, sondern einfach erzählenden, der fast schon schlichten Sprache, die alles andere als schlicht ist, zu erzählen, das kriegt eine Eindringlichkeit, die man, glaube ich, wenn man jetzt dramatischer erzählen würde, nicht hinbekäme.
Also die Reduzierung ist da sprechender als das Pathos?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Sie haben diesen nun ausgezeichneten Erzählband übersetzt, Das verrückte Herz, Sarajevo Marlboro Remastered, aber noch einiges mehr von ihm, auch seine Romane Der rote Jaguar und Ruth Tannenbaum. Es geht da oft um Jugoslawien natürlich, das ist oft der Hintergrund. Es geht um komplizierte Beziehungen, es geht um Auseinandersetzungen unterschiedlicher Religionen und Kulturen. Lässt sich da sowas aus dem Gesamtwerk wie eine große Erzählung von Miljenko Jergovic ausmachen, ein übergeordnetes Thema?
Ja, also ich glaube schon, es ist die Vergangenheit seines Landes, seiner Länder, muss man ja inzwischen sagen. Und das Ganze auch anhand seiner persönlichen Biografie. Aber was mich da wirklich total fasziniert ist, dass, also er erzählt von sich, aber er erzählt auf eine Art und Weise von sich, dass das ein einziges Vexierspiel bleibt. Er findet teilweise Szenen und man merkt erst relativ spät, dass das gar nicht gewesen sein kann. Er beruft sich auch auf große Vorgänger, wie zum Beispiel Ivo Andrić. Das ist ein Punkt, mit dem er sich immer wieder auseinandersetzt. Ich habe mal eins von seinen Romanen, da ist eine ewig lange Passage von Ivo Andrić zitiert. Und diese Passage existiert nicht. Die hat er frei erfunden. Also solche Vexierspiele baut er ein. Und das finde ich schon ziemlich genial, muss ich sagen. So ein Spiel mit den Versatzstücken. Das Thema ist tatsächlich, denke ich, die Vergangenheit von Sarajevo, von Jugoslawien, die Geschichte bis weit zurück in die K&K-Zeit oder bis hin zu den Osmanen. Ja, also dass diese ganze Geschichte fasziniert und interessiert ihn und die spielt eine ganz groß eigentlich die zentrale Rolle.
Es geht ja um Verständigung bei diesem Preis. Der heißt Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Ist das der Beitrag vielleicht von Miljenko Jagovic, dass er uns diesen Raum, dieses Jugoslawien, diesen Vielvölkerstaat näher bringt, erschließt, verständlich macht?
Auf jeden Fall. Und er bringt es uns auf eine Art und Weise nahe, dass man das auch wirklich gerne liest. Und er fügt eben auch diese, wie ich schon gesagt habe, diese historische Dimension. Und gerade da sieht er in Europa am Werk, also dass er sagt, gerade in der Habsburger Zeit, das war ja ein Modell für Europa. Nicht in dem Sinn, dass man das politisch jetzt so machen sollte oder um Gottes Willen, ne, sondern einfach, dass die Bezüge innerhalb Europas damals vielleicht mindestens so stark waren wie heute oder eher noch mehr. Diese Einbindung des Balkans in den europäischen Raum.
Das sind tragische Erzählungen in vielen Fällen, aber sie sind auch ziemlich humorvoll, ist vielleicht das falsche Wort. Aber
humorvoll ist kein so falsches Wort. Also jetzt vielleicht in dem verrückten Herz, ja doch, selbst da, also selbst da, wie er seine Unterhose beschreibt, seine Glücksunterhose zum Beispiel, das ist schon auch einfach lustig.
Mit den blauen Saxophonen.
Mit den blauen Saxophonen, genau. Das ist eine tolle Geschichte und sie ist auch deswegen toll, weil, das ist mir an dem Buch noch wirklich wichtig, diese Geschichten, die bauen irgendwie gegenseitig aufeinander auf und man hat dann immer wieder so Querverweise. Und wenn man am Schluss ist, dann will man am besten noch mal vorne anfangen, weil man dann erst viele Aspekte versteht, die man am Anfang so mehr oder weniger mitgelesen hat, aber nicht so einordnen konnte. Das finde ich ein ziemlich schön. Schreibtrick.
Übersetzerin Brigitte Döbert über Miljenko Jagovic, der den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung 2026 erhält. Für sein Erzählband Das verrückte Herz, Sarajevo Marlboro Remastered. Der wichtigste Tag im Jahr ist an der Mailänder Skala der 7. Dezember. Da wird die Opernsaison eröffnet und diese Inauguration ist nicht nur ein künstlerisches, auch ein gesellschaftliches Ereignis. Und weil die Wahrnehmung da mindestens in Italien groß ist, gibt's meist auch politische Proteste vor und oft auch im Haus. Chefdirigent Riccardo Chailly hat in diesem Jahr Musik von Dmitri Schostakowitsch gewählt, die Oper Lady Macbeth von Mzensk. Da gab's schon vor der Premiere Rumoren, weil das ein russisches Stück ist. Kirsten Liese hat das für uns gesehen. Frau Liese, ging denn die Diskussion vor oder sogar in der Premiere dann weiter?
Nein, darüber gar nicht. Im Gegenteil, das Publikum hat sich mitreißen lassen von einer wirklich unglaublich spannenden Musiktheaterproduktion, wie ich sie selten und lange nicht mehr erlebt habe, und hat die ganze Produktion, das ganze Team am Ende gefeiert mit wirklich stehenden Ovationen, fast 11 Minuten lang. So lange erlebt man das ganz selten in Mailand.
Nach der Kritik an Chaillys Entscheidung für Schostakowitsch also dann eine Überzeugung durch Musik?
Durch Musik und Szene beides. Also diese Produktion haben wirklich Riccardo Chailly und Vassili Bachatov, sein Regisseur, Hand in Hand entworfen. Man merkt das auch als eine der wenigen Arbeiten wohl wirklich einmal, die Regie sich nicht gegen die Musik stellt, sondern wirklich genau akkurat eigentlich umsetzt. Dann, wenn die Musik grell wird, wenn sie grotesk wird oder wenn einem wirklich Angst und Bange wird, dann vermittelt sich das auch in der Szene und tatsächlich so, dass einem bisweilen das Blut gefriert.
Die Musik lassen Sie uns zuerst betrachten. Riccardo Chailly ist ja ein Spezialist für die russische Musik, die er jetzt auch ausgewählt hat hier für den Saisonstart. Wie hat er sich denn geschlagen?
Ganz großartig. Also ich muss sagen, in der Vergangenheit, ich war ja in seinen 10 Jahren, in denen er in Mailand gewirkt hat, oft dabei. Und oftmals blieb immer noch so ein bisschen Luft nach oben. Es war manchmal überwiegend zu laut oder irgendwelche Details oder feinere Nuancen hat man vermisst. Diesmal zeigt sich, er ist wirklich der Mann, Sie sagten es, ein Spezialist offenbar fürs Russische. Ein Mann, dem das Groteske, das Dramatische liegt, aber eben auch das Sensitive, das Einfühlsame, das Lyrische dann, wenn nämlich die Heldin Katerina Ismailova, die hier aus Not zur mehrfachen Mörderin wird, am Ende auch zur Selbstmörderin, eben ihre Situation reflektiert. Ich habe mal einen ganz kleinen Ausschnitt mitgebracht.
Smith,
Ja, Sarah Jakubiec, die amerikanische Sängerin war das, und ich muss sagen, ja, sie hat sich unglaublich toll geschlagen. Sie hat sich wirklich mit Haut und Haaren in diese Rolle hineinbegeben. Ich sag das ja schon vorab, man sitzt da und mitunter gerät man richtig in Schockstarre, auch weil die Regie sich immer wieder was Neues einfallen hat lassen. Ich glaube, das werden die Menschen auch gespürt haben, die das Stück kennen und gedacht haben, naja, ich weiß ja eigentlich, was passiert, dass eine Köchin gefoltert wird, dass ein Mord passiert, noch ein zweiter Mord passiert. Aber dann gibt es eben auch ganz tolle Kniffe, die sich Bachatow ausgedacht hat, dass er zum Beispiel den Geist des ermordeten Schwiegervaters immer wieder wie bei einer Hamlet-Aufführung ins Spiel bringt, dass er aus Rückblenden zum Teil erzählt und gleichzeitig in Gegenwart und auch in der Zukunft die Leerstellen füllt, die Schostakowitsch nicht auskomponiert hat. Und das alles ist so spannend, dass man wirklich ja bis zum letzten Atemzug ganz gebannt in seinem Theatersessel sitzt.
Ja, das war ein Skandalstück bei der Uraufführung, auch wegen dieser gespielten Vergewaltigungsszene oder mindestens des Versuchs. Es geht um Tod, um Mord, es geht auch um Selbstmord am Ende. Findet Bachatow da aktuelle Bezüge?
Gar nicht mal so sehr. Also er bleibt eigentlich in einer, obwohl es Anspielungen gibt, so man könnte sagen so 1950er Jahre, aber eigentlich ist es eine sehr zeitlose Inszenierung. Ich möchte nicht zwei ganz tolle Theater-Coups verraten. Die Produktion wurde ja auf Arte übertragen, steht auch dort in der Mediathek. Vielleicht wollen sich die Leute das angucken. Aber wie er zum Teil den Übergang schafft und sich eine künstlerische Freiheit gönnt, die nicht ganz konform ist mit dem Originallibretto, aber dann trotzdem zu dem Stück passt und ihm gerecht wird, das ist einfach großartig.
Kerstin Liese über die Saisoneröffnung an der Mailänder Skala mit Schostakowitschs Lady Macbeth. Vielen Dank. Von der staatstragenden Opernkultur der Skala zum selbsternannten Schmuddelkind unter den Berliner Theaterbühnen, der Volksbühne, die in der Adventszeit Bühne für ein Krippenspiel ist, aber natürlich nach Art der Volksbühne. Proprietà privata ist der Untertitel, also Privatbesitz. Und um Besitz geht's auch um Influencer und Tech-Konzerne und Demokratie und ein ganz klein bisschen auch um die Krippe. Tobi Müller über eine Uraufführung mit viel Material und vielen Rätseln.
Nach dem Titel steht gleich mit Sophie Reuss und Ensemble. So schreiben das normalerweise kommerzielle Star-Theater auf die Plakate. In der kapitalismuskritischen Volksbühne ist diese Irritation hoffentlich beabsichtigt. Schon in der ersten Szene tritt Sophie Reuss in Schwarz-Weiß auf, wie die Theaterfigur Harlekin, und spricht bald über die Volksbühne selbst. Sie wolle nun aber ein richtiges Krippenspiel mit Königin und einem Esel sehen, faucht, flüstert und krächzt Reuss anfangs noch. Aber die große Frage sei, wem gehört die Bude, die Volksbühne? Dem Volk oder jenen, die sie privatisieren wollten? Die heimliche Pointe, die Privatisierer wären gerade jene, die nur Reuss auf das Plakat schreiben und alle anderen Stars unter Ensemble verklammern würden. Darunter Volksbühnenlegenden wie Inga Busch, Christine Groß oder auch Kerstin Grasmann aus dem berühmten Ensemble von Christoph Schlingensief. Keine Angst, niemand will das Theater privatisieren. Aber seit dem Sommer diskutiert der unter krassem Sparzwang stehende Berliner Kultursenat, ob die Werkstätten der Volksbühne mit anderen fusionieren könnten. Der Alarmismus führt aber mitten in den Stoff. Denn die Angst vor Privatisierung ist zwar irrational, aber die Frage, was ein Krippenspiel überhaupt sei, betrifft den Kern dieses Abends und vielleicht jenen der Volksbühne selbst. Was ist Theater? Es gibt dann gleich mehrere Krippenspiele, die aber alle abgebrochen werden. Nur eine dadaistische, lautmalerische Version darf ungehindert über die Bühne gehen. Sophie Reuss verwandelt sich in Franz von Assisi samt brauner Kutte und Kordel. Der Begründer des Franziskanerordens steht in dieser Stückentwicklung von Regisseur Christian Philipps für die kommunistische Utopie des Teilens, heute Umverteilens. Zu seiner Zeit, im 13. Jahrhundert, wurde auch das Krippenspiel erfunden. Das ließen sich Kostüm- und Bühnenbildnerin Daniele Zorozua und die Werkstätten nicht zweimal sagen, franziskanisches Armutsgebot hin oder her. Sie bauten hohe Kulissen mit roten Hügellandschaften und mittelalterlichen Burgen. Es gibt auch einen Stall, eine Krippe und einen echten Esel. Andere Bühnenbauten bleiben so rätselhaft wie die vielen verworrenen Erzählstränge. Ein Mausoleum, das wohl mal eine Autofabrik war, beherbergt die balsamierte Leiche des von Papst Leo XIV. Heilig gesprochenen Carlo Acutis, ein 15-Jähriger, der Wunder vollbracht haben soll und an Leukämie starb. Warum Acutis ständig auftaucht, geht im Lärm unter, genauso wie der Sinn der Autobahnauffahrt, die am rechten Bühnenrand aufgebaut wurde. Reuss spricht dort Staumeldungen.
Geht es da um Stillstand im, Achtung, Technofeudalismus, in dem wir uns angeblich bereits befinden? Das Papier der Dramaturgie raschelt laut an diesem Abend, nur ging dabei vergessen, dass man so ein schnelles assoziatives Denken ansatzweise entwickeln und zeigen müsste. Noch nicht einmal Sophie Reuss, die wirklich weiß, wie man sich diese große Bühne nimmt, dringt immer verständlich durch. Ob solche Nachlässigkeiten noch als Volksbühnenpunk durchgehen oder bereits Unvermögen verraten, ist am Ende Glaubenssache. Da sind wir wieder beim Krippenspiel. Wahrlich eingelöst wird das immer wieder vom fabelhaften Gesang von gleich zwei Chören, einmal mit jungen Männern, einmal mit jungen Frauen und einem kleinen Orchester im Graben. Es ist die Musik, die alles zusammenhält. Die kommunistische Dramaturgie, die jeden Gedanken für gleichwichtig hält, leuchtet nach drei Gläsern Glühwein vermutlich besser ein.
Tobi Müller über ein Krippenspiel an der Volksbühne Berlin mit vielen Gedanken, nicht alle davon verständlich. Und wir bleiben bei schwer Verständlichem. Die meisten jedenfalls dürften einige Fragen haben, wenn das Gespräch auf das Thema Quantenphysik kommt. Dabei wurden die grundlegenden Gesetze der Quantenmechanik ja schon vor 100 Jahren formuliert von Werner Heisenberg. Deshalb ist 2025 Quantenjahr und eine Ausstellung im Deutschen Museum versucht, ein paar Fragezeichen zu beseitigen und das mit Hilfe von Kunst. Eine Ausstellung soll erklären, was es heißt, dass sich Atome an mehreren Orten gleichzeitig befinden können und wie im Beispiel Schrödingers Katze, die Katze in einer Box so lange zugleich tot und lebendig ist, bis man nachsieht. Seeing the Unseen heißt die Ausstellung, die Julian Ignatowitsch gesehen hat.
Wissenschaft kann so schön sein. Das zeigt gleich am Ausstellungseingang ein Quantencomputer. Goldglänzend sieht er mit seinen runden Platten und den kleinen Drähten dazwischen ein wenig aus wie ein kunstvoller Kronleuchter. Tatsächlich hat die chinesische Künstlerin Tan Mu den Hochleistungsrechner in ein Kunstwerk verwandelt. Sie hat ihn großformatig in Öl gemalt, mit leichter Unschärfe, eine Reminiszenz an Werner Heisenberg, den Vater der Unschärferelation. So funktioniert das also, Quantenphysik und Kunst, Kuratorin Sabine Adler.
Das finde ich schon beachtlich, dass es Künstlerinnen und Künstlern doch gelingt, dafür Bilder zu finden und uns auch eine Ahnung von einer Welt zu geben, die ja immer auch mit parallel existiert, aber wo wir mit unserem Wahrnehmungsapparat nicht die Möglichkeit haben, da reinzuschauen.
Mitten rein in die Welt der kleinsten Teilchen geht der Blick der Künstlerin Tamiko Thiel, die wie einige der ausgestellten Künstler hier auch einen naturwissenschaftlichen Background hat. Sie zeigt in ihrer immersiven Videoarbeit, wie das aussieht, wenn ein Atom in Superposition gerät, also in einen mehrdeutigen Zustand der Überlagerung, der erst bei der Messung eindeutig festgelegt werden kann. So etwas wird auch im Quantencomputer nutzbar gemacht, erklärt sie.
Man kann dann in unserer Installation Paradox Machines wirklich so mit dem Atom tanzen, sozusagen.
Elektronen tanzen nicht nur bei ihr, sondern zum Beispiel auch in Herbert W. Frankes avantgardistischen Animationen aus den 50er Jahren oder bei druckfrischen Computerzeichnungen des Kollektivs Semiconductor. Elsa Garmeier nutzt in ihren tanzenden Animationen seit den 70er Jahren Lasertechnologie. Dahinter steckt, wie bei so vielen Dingen aus unserem Alltag, genau Quantenphysik.
Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich habe einen Scanner an der Supermarktkasse, ist es Quantenphysik. Wenn ich mit dem GPS-Navigator einen Weg suche, ist es Quantenphysik. Jedes Handy hat quantenphysikalische Elemente. Das heißt, wir haben uns schon so dran gewöhnt, dass es da ist. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir verstehen.
Mit dem Verstehen ist das auf dem Feld der Quanten natürlich so eine Sache. Selbst Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verstehen bei weitem noch nicht alles. Das bietet Platz für Kunst. Die kann einem breiten Publikum wissenschaftliche Fakten spielerisch vermitteln, kann sie spürbar, sichtbar, intuitiv verstehbar machen. Das zeigt das junge Künstlerduo Mehmet und Kasim, das das Gedankenexperiment von Schrödingers Katze neu interpretiert in einem begehbaren Kunstwerk mit Bildern und Video.
In den Bildern und in den Arbeiten sieht man verstreut Arme, Beine, Sprechblasen, Augen, die sich im Bild überlagern. Und so wird der Raum zu der offenen Box, in der diese verschiedenen Ebenen und Realitäten gleichzeitig spürbar sind.
Viele Ebenen, viele Realitäten. Komplex und überfordernd ist die Welt der Quanten und damit auch ein Ausdruck unseres digitalen Zeitalters. Die newtonsche Welt der festen, unverrückbaren Wahrheiten ist heute einem aufgeregten Netzwerk unüberschaubarer Informationen gewichen. Auch dieses Quantum-Zeitgeist spiegeln Werke in der Schau. Das Weltbild dahinter, frei nach Werner Heisenberg, nichts ist einfach nur schwarz oder weiß, die Realität ist unscharf und ein Perspektivwechsel immer sinnvoll. Das Spekulative, also mögliche Parallelwelten, multiple Subjekte, das Ende der Wirklichkeit, bleibt dagegen außen vor in der Schau. Eine gute Entscheidung. Wer muss schon spekulieren, wenn er einen großen, handgeknüpften Teppich aus Schafwolle im Muster eines Computerchips fertigen kann, wie Künstler Roman Lipski. Und damit ist man wieder beim Wesentlichen dieser Ausstellung, dem Sichtbarmachen des Unsichtbaren und der unverhofften Schönheit hinter der schwer verständlichen Wissenschaft.
Das Unsichtbare und Unscharfe, wo wäre es sichtbarer als in der Kunst? Quantenphysik und Kunst im Deutschen Museum in München. Im Louvre will das Museumspersonal in der nächsten Woche streiken. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Den jüngsten Wasserschaden im vielleicht berühmtesten Museum der Welt haben wir gestern an dieser Stelle gemeldet. Das war vielleicht der berühmte und auch nicht nur bildliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ab kommenden Montag will das Museumspersonal des Louvre streiken, und zwar unbefristet. Der Protest richtet sich gegen die sich verschlechternden Arbeitsbedingungen und die mangelnde Sicherheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Besucher, die nicht mehr gewährleistet seien, so die Gewerkschaft CFDT Kultur. Der Louvre wird seit Jahren wegen baulicher Mängel und Überfüllung kritisiert. Netflix ist der Pionier im Streaming-Markt, hat aber nie selbst Blockbuster-Filme produziert, die ja im Kino und durch eine globale Vermarktung ihre immensen Kosten erst reinspielen müssen. Seit bekannt wurde, dass Netflix Warner Brothers kaufen will und also auch einen Riesenkatalog der Filmgeschichte, ist die Frage, wie diese Einverleibung vonstatten geht. Dazu sagte Vinzenz Hediger, Professor für Filmwissenschaft an der Uni Frankfurt am Main, in unserem Programm:
Man würde eigentlich erwarten, dass Netflix das gewissermaßen als Erweiterung des Portfolios sieht und sagt, ganz toll, jetzt haben wir endlich auch ein Studio, mit dem wir mithalten können im Blockbuster-Markt. Es gab jetzt aber in den letzten Tagen auch Äußerungen von der Geschäftsleitung von Netflix, die eher darauf hinwiesen, dass Netflix am Kinogeschäft gar nicht mehr so interessiert ist, sondern vor allem eben am Katalog von Warner Brothers interessiert scheint, in der Absicht, weitere Abonnentinnen und Abonnenten zu gewinnen für den Streaming-Dienst. Also die entscheidende Frage wird sein, hält Netflix an dem hochprofitablen Kinoauswertungsmodell mit den Blockbustern im Zentrum fest? Oder geht es Ihnen wirklich nur um den Rechtekatalog von Warner Brothers?
Der Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger in Corso. Das ganze Interview finden Sie in der Deutschlandfunk-App. In den Bieterwettbewerb hat sich jetzt auch Paramount Skydance eingeschaltet, dessen Überangebot um 36 Milliarden Dollar höher liegt als das von Netflix. Die Filmwissenschaftlerin und Festivalleiterin Hilke Döring hat weltweit unzählige Programme von Filmfestivals kuratiert, auch rund 30 Jahre lang den internationalen Wettbewerb der Kurzfilmtage Oberhausen. Jetzt ist sie nach langer Krankheit im Alter von 59 Jahren gestorben. Hilke Döring wurde berühmt für ihren gerühmt für ihren ästhetischen Weitblick, ihre besondere Perspektive auf Filme des lateinamerikanischen oder afrikanischen Kinos, ihr Faible für experimentelle Formen und für innovative Genderpositionen. Auch ihre Streitbarkeit, Wärme und ihr trockener Humor würden fehlen, heißt es von Seiten der Leitung der Kurzfilmtage Oberhausen.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer. Dankeschön. Die Ukraine-Beratung in London, die EU-Innenminister und die Asylpolitik und der Außenminister in China. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.